See und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der Europäischen Union im Zollstreit einigen wird. Er glaube zu 100% an einen Deal, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Meloni äußerte sich ebenfalls optimistisch über eine Lösung. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Die Italienerin hatte sich im Zollstreit mit der EU als Vermittlerin angeboten. Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intemann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat dem RBB bestätigt, dass es sich bei der getöteten Frau in Berlin-Britz um eine 37-jährige Afghanin handelt. Der mutmaßliche Täter, ein 44-jähriger Afghane, ist der mittlerweile getrennt lebende Ex-Partner der Getöteten. Die Frau war gestern Morgen schwer verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Sie verstarb wenig später. Südlich von Neapel ist eine Seilbahn bei einem Unwetter in die Tiefe gestürzt. Mindestens 4 Menschen kamen dabei nach Behördenangaben ums Leben. Aus Rom, Ivo Maroschik.
Italienische Medien berichten, das Seil der Gondelbahn sei mitten in einem Unwetter gerissen. Eine der beiden Kabinen stürzte ab. 3 Passagiere und der Gondelführer sind ums Leben gekommen. Ein weiterer Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der Präsident der örtlichen Eisenbahngesellschaft, die auch die Seilbahn auf den Monte Faito betreibt, bestätigte, dass sich dort eine Tragödie ereignet habe.
In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin sind mit einem Heimsieg in die Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger hat am Abend Köln 5:1 geschlagen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam Wetzlar 32:28 geschlagen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer. Maximal 20 in Berlin bis 16 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 13 und in Fürstenwalde 14 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 15 bis 17 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Guten Morgen. US-Präsident Trump hatte am Abend Besuch aus Europa. Italiens Regierungschef Meloni war zu Gast im Weißen Haus in Washington. Dabei war der Zollstreit zwischen den USA und der EU natürlich ein großes Thema. Trump hat nach den Gesprächen gesagt, dass er zu 100% an eine Lösung glaubt. Wie es dazu kam, hat USA-Korrespondent Carsten Kühntop verfolgt.
Die Optik stimmte. US-Präsident Trump fühlte sich in Gegenwart der italienischen Regierungschefin Meloni sichtlich wohl. Ich mag sie sehr, sagte Trump, sie sei eine großartige Ministerpräsidentin und mache einen fantastischen Job. Und auch Meloni wirkte relaxed. Als Trump ihr scherzhaft ins Wort fiel, parierte sie das ebenso gut gelaunt. Sie glaube an die Geschlossenheit des Westens, sagte Meloni, ein Versuch, Europa und Amerika als natürliche Verbündete in der westlichen Zivilisation darzustellen.
I think simply we have to talk.
Gewiss glaube sie auch an ihn, den Präsidenten, warf Trump ein. Das auch, antwortete Meloni lächelnd. Man müsse einfach miteinander reden, sagte die Regierungschefin, um so einen Weg zu finden, wie man sich in der Mitte treffen könne. Damit meinte sie eine Übereinkunft zwischen den USA und der Europäischen Union, um den Handelsstreit beizulegen. Trump stimmte zu.
Oh, there'll be a trade deal, 100%. Of course there'll be a trade deal, very much. They want to make one very, very much, and I fully expect it, but it'll be a fair deal.
Selbstverständlich werde es solch ein Handelsabkommen mit den Europäern geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein, da sei er sich zu 100% sicher. Diese Pause endet am 8. Juli. Ohnehin sei es nicht schwierig, Handelsdeals zu schließen, so der Präsident. Grundsätzlich habe er damit aber keine Eile. Schließlich nehmen die USA derzeit viel Geld mit den Zöllen ein. Sie müssen verstehen, derzeit kriegen wir 25% auf Autos, 25% auf Stahl, 25% auf Aluminium und wir kriegen einen Mindestsatz von 10%. Den haben wir gesenkt, weil es richtig war, ihn zu senken, bevor wir beschließen, wo der Satz am Schluss stehen soll. Und wir nehmen viel Geld ein, was vorher nie der Fall war. Unter Biden haben wir bei den Handelsbeziehungen ein Vermögen verloren. Einmal mehr wiederholte Trump seine altbekannten Beschwerden. So habe praktisch jedes Land der Welt, die Vereinigten Staaten, in der Vergangenheit abgezockt. Doch damit sei nun Schluss. Seinen früher geäußerten Vorwurf, dass die EU deswegen gegründet worden sei, um die USA über den Tisch zu ziehen, wiederholte er aber nicht. Erneut wurden die Widersprüche in Trumps Zollpolitik deutlich. Einerseits sollen die Einfuhrsteuern die industrielle Produktion nach Amerika zurückbringen und sie sollen gigantisch hohe Haushaltseinnahmen generieren. Andererseits will Trump Deals abschließen, für die er die Zölle dann aber wegzuverhandeln oder zumindest deutlich zu senken hätte. Ob Giorgia Meloni nach dem Treffen im Weißen Haus etwas besser verstanden hat, was genau Trump von der EU will, Einsichten, die sie dann nach Brüssel melden könnte, das ist nicht klar. Wie zuvor schon andere Gäste im Oval Office versuchte auch sie, Trump ein wenig zu schmeicheln. Sie lud ihn nach Italien ein und versprach, dass ihr Land mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Carsten Kühntorp aus Washington über das Treffen von US-Präsident Trump und Italiens Regierungschefin Meloni. Sonnenschein, angenehme Temperaturen in Berlin und in Brandenburg, die Kirschbäume blühen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis eines der größten Volksfeste in Berlin und Brandenburg startet, das Baumblütenfest in Werder. Eine Woche vor dem Start ist jetzt die diesjährige Baumblütenkönigin vorgestellt worden. RBB-Reporter Ivo Ziemann war bei der Krönung dabei.
Wenn am nächsten Samstag in den Werderaner Obstgärten der erste Erdbeerwein eingeschenkt, der erste Apfelkuchen auf dem Teller liegt und die erste Schmalzstulle verputzt wird, dann ist Saskia Schwatke vielleicht die glücklichste Besucherin. Sie ist die neue Baumblütenkönigin und sie hat seit 20 Jahren keine Baumblüte verpasst.
Kindheitstraum, Sehnsuchtsort, wie eine Idylle praktisch. Also und auch noch Baumblütenkönigin werden.
Da fehlen ihr verständlicherweise ein bisschen die Worte. Leider fehlen dieses Jahr auch die meisten Obstbaumblüten, vermutet Reinhard Schmidt vom Werderaner Obst- und Gartenbauverein. Fast alle schon verblüht, wenn der beliebte Blütenexpress, also ein Shuttlebus, die knapp 30 Obsthöfe rund um Werder ansteuert. Vom Derwitzer Hofladen bis zum Sanddorngarten in Petzow wird es trotzdem schön, sagt er.
Und wenn man draußen in den Plantagen ist, sag's mal so, wenn dann die Bäume oben langsam grün werden, Sonnenschein, eventuell unten Löwenzahn, der noch blüht und der Wein. Das reicht aus.
In diesem Jahr soll übrigens der Meerfruchtwein besonders lecker sein. Aber auch die Adrenalin-Junkies kommen auf ihre Kosten. Ab dem 30. April sorgen 15 Fahrgeschäfte für ein Kribbeln im Bauch. Und da ist für jeden was dabei, sagt Markus Steffens. Vom Entenangeln bis zum Kopfüber durch die Luft wirbeln.
Ich nenne sie immer Kotzschleuder. Ich sag mal, eine Achterbahn geht auch immer, weil das nicht so eine dauerkreisende Bewegung ist. Aber die werden wir auch haben, eine Kinderachterbahn wieder am Mühlberg. Ne?
Generell ein pickepackevolles Programm. Live-Musik mit Bands aus der Region, ein Kunsthandwerkermarkt, 80er, 90er Schlager, Partys und natürlich der große Festumzug am 3. Mai.
Ordentlich was los bei der Baumblüte in Werder. Nächste Woche am Samstag, also am 26. April, geht's los. Informationen waren das von RBB-Reporter Ivo Ziemann. Es ist Karfreitag, der erste Feiertag am diesjährigen Osterfest. Die Bräuche bei uns sind allgemein bekannt. Eier färben, verstecken, am besten von Kindern suchen lassen und dazu vielleicht ein schöner Ausflug. In Kroatien gibt es zu Ostern ein ganz besonderes Kunsthandwerk. Hier werden die ausgeblasenen Ostereier nicht nur bemalt, in die Schalen werden auch kunstvolle Muster hineingefräst. Unser Korrespondent für Kroatien, Oliver Schosch, hat einen ganz besonderen Osterei-Fräser besucht.
Leštakovec, ein kleines Dorf in der Nähe von Varaždin im Norden Kroatiens. Die Werkstatt ist in einem winzigen Raum, der vom Wohnzimmer abgeht, im Haus des 56-jährigen Ivica Vugrinec. Das Gerät, das er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Doch er bearbeitet ein ausgeblasenes Gänseei und fräst kleine runde Löcher in die Schale. Die Löcher haben verschiedene Größen, sodass ein interessantes Muster entsteht. Vugrinec sagt, dass er 2 Tage an diesem Ei arbeitet. In einer Vitrine stehen Dutzende Eier verschiedener Größen. Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier und auch ein Straußenei. Alle haben kunstvolle Muster in ihrer Schale aus runden, dreieckigen oder rautenförmigen Löchern. Bei manchen hat er auch Schlangenlinien in die Schalen gefräst. Schwer zu glauben, dass die Eierschalen nicht zerbrechen. Doch, das tun sie manchmal, erzählt Ivica Vugrinec. Leider kommt es vor, dass viele Stunden Arbeit umsonst waren. Denn ein Ei zerbricht ja nie, wenn man anfängt zu fräsen, sondern ganz am Ende. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wenn der Körper und die Hände ruhiger werden. Ich muss das jeden Tag machen. Das ist meine Therapie. Dann brauche ich keine Medikamente, um funktionieren zu können. Ivica Vugrinec hat ein schweres Schicksal erlitten. Er ist Vollinvalide. Er sitzt zum Teil im Rollstuhl, zum Teil kann er mit seinen Prothesen und mit Krücken laufen. 1991 wurde er im Kroatienkrieg durch einen Panzerbeschuss schwer verwundet. Ich hatte 33 Operationen wegen des Krieges. Ich habe keine Beine und keine Hüften mehr. An meinen Nieren hatte ich Durchschüsse. Das sind Kriegstraumata, die ich als junger 20-jähriger Mann erlebt habe. Ivica Vugrinec versucht heute, ein aktives Leben zu leben, um mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Und er sagt, dass ihm das gelingt. Neben seiner Werkstatt fürs Eierfräsen hat er auch eine kleine Tischtennishalle neben seinem Haus. Und er macht noch Tontaubenschießen. Im Rollstuhl-Tischtennis ist Vugrinec 10-facher kroatischer Meister. Besonders wegen meines Handicaps und meiner Invalidität bedeutet mir der Sport sehr viel. Meine Kinder sind auch erfolgreiche Sportler. Die Familie, die Kunst und der Sport, das ist für mich ein aktives Leben. Das Kunsthandwerk ist Konzentration und Beruhigung. Ich mache das gar nicht mal, um davon zu leben. Die meisten Eier kommen in Ausstellungen oder ich verschenke sie, vor allem jetzt zu Ostern. Und der Sport ist für mich ein Spiegelbild des Lebens. Mal läuft's nicht, mal gewinnst du, mal verlierst du.
Oliver Schosch über das Osterei-Fräsen in Kroatien.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Rheinsberg ist vor allem im Sommer ein begehrtes Ausflugsziel. Natürlich erst recht dann, wenn die Festivalzeit der Kammeroper Schloss Rheinsberg beginnt. Die Osterfestspiele sollen nun zu einem weiteren Touristenmagneten werden. 5 Tage lang zeigt der Sängernachwuchs, dass er in großen Partien bestehen kann. Auf dem Programm Mozart, der königliche Hirte, vor 250 Jahren uraufgeführt. Damals war Mozart gerade mal 19 Jahre alt. Hört man aber nicht, findet rbb24-Reporter Andreas Pötzl.
Die Ouvertüre klingt schon mal eindeutig wie Mozart, sagt Regisseur André Brücker.
Ja, absolut. Es ist unverkennbar. Und es gibt also mehrere Arien auch, wo man denkt, also okay, das hätte auch sozusagen der späte Mozart komponieren können. Das ist schon so reif und so musikalisch so fantastisch ausformuliert. Das ist schon sehr schön.
Und sonst? Alles wie immer?
Ein entschiedenes sowohl als auch, würde ich sagen. Wir haben schon ein modernes Setting, aber wir werden auch ganz klassische Spielelemente haben. Aber es wird eine sehr frische, sehr heutige, sehr direkte Spielweise geben.
Mit Kontrast. Die romantische Handlung verlegt auf eine Baustelle von heute.
Also man hat einfach ein paar Brüche da drin und auch mit einem gewissen heutigen Augenzwinkern und ich glaube auch mit einer gesunden Prise Humor. Da wird der Funke überspringen, da bin ich ganz sicher.
Baugerüst links, Bauschutt rechts und dahinter ein Dixi-Klo. Ausgedacht von Bühnenbildnerin Imme Kachel. Ein Schock für die Zuschauer.
Ja, aber vielleicht kann man sich drauf einlassen und die wilde, bunte Reise mitmachen. Also ich denke, es wird viel Freude ausstrahlen.
Und Mozart?
Ich glaube, Wolfgang hätte es vielleicht mögen können. Der war ja auch einer, der gerne gegen den Strom geschwommen ist. So hoffe ich, dass er mir keine Wölkchen von oben nach unten schickt. Der Blitz einschlägt.
Der junge Schäfer Aminta steht im Mittelpunkt der Geschichte in Mozarts Frühwerk. Aminta soll seine Liebe zu Elisa aufgeben, als herauskommt, dass er königliche Wurzeln hat. Stattdessen soll er die Tochter eines Tyrannen heiraten. Eingefädelt von Alexander dem Großen, der so den Frieden sichern will. Ein Spiel um Liebe und Macht, sagt André Brügger, mit aktuellem Zeitbezug.
Ja, der Witz ist ja bei solchen Klassikern, dass sie immer zutiefst menschliche Dinge verhandeln, die sich eigentlich gar nicht geändert haben im Laufe der Jahrhunderte. Und so ist es hier auch. Man wird merken, dass sich in diesem Stück menschliche Verhaltensweisen und Muster auftun, die uns heute noch sehr, sehr vertraut und bekannt vorkommen.
Gespielt wird Aminta von der jungen Sopranistin Isabel Weller, eine der Preisträgerinnen des Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg. Sie schlüpft dafür in eine Hosenrolle.
Also das ist das erste Mal, wo ich eine Hosenrolle verkörper. Früher war das ja eben so, dass es Männer gab, die eine sehr hohe Stimme hatten, Kastraten. Und heutzutage sind es eben Sopranstimmen. Und das ist auch nochmal was anderes für mich.
Isabel Weller ist zum ersten Mal in Rheinsberg, sang es Kollege Meditiadis Tsimurtos aus Griechenland zum zweiten Mal.
Ich war super begeistert vor das Niveau hier. Und ich denke, dass dieser Ort ist ein wirklich super Ort für neue Sänger. Und das bringt die Gelegenheit, neue Sachen zu lernen.
Der königliche Hirte von Mozart. Premiere ist heute Abend bei den Osterfestspielen Rheinsberg. Die Einstimmung darauf war von rbb24-Reporter Andreas Pötzl.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Heute ist Karfreitag, einer der wichtigsten christlichen Feiertage. Aber auch der muslimische Ramadan ging gerade erst zu Ende. Jüdinnen feiern das Pessachfest. Die rbb-Fernsehdoku Was glaubst du? Begleitet fünf junge Berlinerinnen und Brandenburger unterschiedlicher Religionen in ihrer Glaubenspraxis. Sie erzählen und zeigen, wie ihr Glaube sie prägt und trägt. Mit zwei von ihnen hat Anne-Kathrin Ruhose fürs rbb24-Inforadio gesprochen, mit der Schauspielerin Sarah Greta und der Theologin Kübra Dalkilic.
Schön, dass wir hier heute zu dritt zusammensitzen. Herzlich willkommen. Es geht um Glauben. Welche zentralen Werte oder Prinzipien sind Ihnen in Ihrem Glauben besonders wichtig?
Also der Islam ist in vieler Hinsicht eine Religion, die sehr viel darauf ausgerichtet ist, dass das zwischenmenschliche Zusammenleben auch möglich ist, dass ein friedliches Miteinander möglich ist, dass man da auch immer wieder so eine Selbstreflexion machen sollte, dass man sagt, ein Muslim sollte derjenige oder diejenige sein, von dessen Munde nur Frieden kommt, von dessen Gedanken nur Frieden kommt und von dessen Handlungen nur Frieden kommt, was leider auch manchmal vergessen wird. Genau, das finde ich so ein richtig wichtiges Prinzip.
Wie ist das im Buddhismus?
Sehr ähnlich eigentlich. Also könnte man sagen, also wir sind sehr community-orientiert. Grundsätzlich geht es darum, dass jeder in sich der Buddha-Natur besitzt. Es ist eigentlich ein Lebenszustand, wo du dich polieren kannst jeden Tag. Also tatsächlich auch Menschen, die nicht diese Urteilung, diese Ego, sollte sich dann auch beobachtet werden und dann beschleunigt sozusagen.
Inwiefern beschleunigt?
Naja, also wir haben eigentlich ein Prinzip, die heißt Ichin Sansin, und das heißt 3000 Bereiche in einem Moments Lebenszeit. Das heißt, eigentlich könnte man sich, wenn man sich in die Buddha-Natur befindet, dann kann alles Mögliche, was potenziell angeht, erreichen. Das, was man auch gar nicht überlegen kann. Wir haben 10 Lebenszustände, von die Hülle-Lebenszustand, von der Buddha-Natur. Und jeden Tag befinden wir uns als gewöhnliche Menschen in diese Zuständen.
Wie leben Sie den Glauben im Alltag? Hat heute schon etwas stattgefunden? Haben Sie eine tägliche Praxis?
Ja, also jeden Tag eigentlich. Ich bin eine Frau, die ein Hijab, ein Kopftuch trägt. Das ist auch ein Gottesdienst. Aber auch fernab dessen, wir haben ja das 5-mal tägliches Gebet und das Morgengebet war auch schon. Meine Religion spielt in allen Bereichen eigentlich eine Rolle. Zumal auch, was ich vorhin gemeint habe mit den Prinzipien, das ist ja immer auf Verhalten basiert und deswegen kann ich nicht sagen, dass es überhaupt mal eine Minute gibt, wo ich irgendwie nicht religiös unterwegs bin, weil der Gedanke, der Charakter, der spielt eben immer eine Rolle und da ist die Religion tatsächlich immer dabei.
Wie ist das bei Ihnen?
Wir stehen auf und chanten erstmal Daimoku. Wir machen das morgens und abends, das heißt Namyo Horengekyo rezitieren. Und ja, wir haben auch sehr viele Aktivitäten in unserer Gemeinschaft, wo wir sich diese Ausübung auch im Alltag auch irgendwie üben kann. Diese Aktivitäten sind mit unserer Gemeinschaft, also aber eigentlich genau so, wie sie sagt, man geht raus und begrüßt der Busfahrer, weil das ist eine Aktivität, wo man sich die Buddha-Natur in derjenige gegenüber findet. Wir wollen natürlich auch diese Geist der Buddha in der Gesellschaft tragen, um die Menschheit zu inspirieren.
Haben Ihre Berufe auch mit dem Glauben zu tun?
Ja, also gerade bei mir, ich habe islamische Theologie studiert und im Master Religion und Kultur. Also ich bin theologisch sehr unterwegs, auch als Bildungsreferentin. Ich wirke auch im House of One, im theologischen Bildungsteam, aber auch im Projekt Meet to Respect. Das ist ein jüdisch-muslimisches Tandem. Also ja, mein Beruf ist total auch darauf ausgerichtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ich auch in meiner Jugendzeit schon so oft konfrontiert worden bin mit Fragen. Oder ich wurde zum Islam-Expertin ernannt, obwohl ich, keine Ahnung, noch selber keine Ahnung hatte. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie sehr viel Ahnung habe. Man ist ja immer in so einer Lernphase. Aber ich habe es dann irgendwie tatsächlich zu meinem Beruf gemacht.
Und bei Ihnen, ich komme auf die Frage auch aus dem Film, Sie tanzen und sagen, das hat auch was mit dem Buddhismus zu tun.
Ja, ich glaube, tatsächlich ist jeder Beruf, also hat etwas mit ihrem eigenen Glauben zu tun, weil du brauchst auf dich selber zu glauben. Und es war natürlich ein harter Weg, Tänzerin zu werden und so früh von zu Hause wegzukommen. Und ich bin tatsächlich in der Religion aufgewachsen, aber nicht in der buddhistische Glauben, also in der katholische Glauben. Und ich glaube, diese Geist der Glaubens hat mich dann natürlich zu meiner entschiedenen Religion gebracht. Ich wollte auf jeden Fall was finden, wo ich dann das benutzen könnte in meine Situation, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten hätte mit Kollegen und ich war so jung und unerfahren. Also deswegen habe ich den Buddhismus auch gefunden und das tatsächlich so viel benutzt.
In dem Film, in dem Sie beide mitgemacht haben, über Religion in Berlin und Brandenburg, haben wir auch kritische Stimmen eingefangen. Welchen Vorbehalten sind Sie persönlich schon begegnet oder begegnen Sie im Alltag?
Ja, gerade wenn ich wieder beim Kopftuch bin, leider sehr oft dieses, oh, Rückständigkeit. Anscheinend signalisiert das Kopftuch sehr oft, dass Menschen rückständig sein und nicht gebildet sein, der deutschen Sprache nicht mächtig sein, sich nicht auskennen würden, sich unterdrücken würden, unterdrücken lassen würden und dann auch noch so eine Haltung, sie lassen sich unterdrücken, aber wissen es noch gar nicht. Sie müssen befreit werden. Und das finde ich halt immer so ein bisschen, natürlich gibt es leider solche Menschen, was ja fern vom Islam eigentlich, von dem Spirit vom Islam eigentlich ist. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, dass Menschen mir begegnen, dass man überhaupt erstmal sich beweisen muss, hey du, wir können ganz normal sprechen miteinander. Blende doch einmal mein Kopftuch aus. Ich bin als Kybra da, ich bin als Person da. Und alles andere ist doch jetzt erstmal egal.
Diese sind auch für uns auch Buddha da. Deswegen, also für alle, ich verstehe das komplett. Also ich glaube, wir fokussieren uns so viel auf die äußerliche Wesen Menschheit, gerade so mit dem ganzen Instagram und all diese. Ich denke mir immer, mein Kind, wie werde ich jetzt dieses Kind auch schützen von solcher Urteilung? Ich habe weniger diese Probleme. Aber viele Leute sind jetzt in Mode, also es ist gerade in Mode, Atheist zu sein oder irgendwie gar nicht zu glauben. Ich glaube, das ist auch schwierig, irgendwas zu überwinden im Leben, wenn man nicht Glauben hat. Ich bin sehr stolz auf diese Glauben und diese Entscheidung in meinem Leben.
Ja, und Sie haben gerade angesprochen, dass Sie schwanger sind. Das freut mich umso mehr, weil ich den Film kenne und Sie da erzählen, dass es kein leichter Weg dahin war. Hat Ihr Glauben Ihnen da in der Partnerschaft im Bewältigen von Krisen geholfen?
Auf jeden Fall. Ich habe 2 Fehlgeburten gehabt und jetzt ist mein 3. Schwangerschaft und das läuft sehr, sehr gut. Und ja, es gibt so viele Gründe auch, also in deiner Religion oder aufzugeben, weil das ist ja nur deine eigene Disziplin. Wir sind ja alle Menschen und wir verstehen auch, wie das ist. Aber das hat mich auf jeden Fall auch geholfen bei meiner Mutter, als sie starb. Weil ich meine, man braucht einen Weg, auch so aufzustehen und weiterzugehen. Nicht jeder muss den gleichen Weg nehmen. Deswegen haben wir auch so viele verschiedene Religionen. Aber ich glaube, wesentlich ist, also wichtig ist, dass man für einen Weg entscheidet.
Im Vis-à-vis beim RBB24 Inforadio geht es heute um die Glaubensfrage. Warum glaubst du? Zu Gast sind die Muslimin Kübra Daykilic und die Buddhistin Sarah Greta. Ich würde noch mal zu den Kritikpunkten kommen, die wir auch auf der Straße im Film gehört haben. Wir haben da Statements eingesammelt und ich würde Sie beide bitten, eine kurze Entgegnung oder auch Bestätigung mir zu sagen. Ein Statement war: Die Welt wäre friedlicher ohne Religionen.
Würde ich nicht dem zustimmen, weil ich finde, gerade Religionen haben die Essenz, den Frieden zu stiften. Natürlich ist es leider so, dass Menschen die Religion instrumentalisieren, aber das hat ja mit der Religion an sich nichts zu tun. Und deswegen würde ich der Aussage einfach widersprechen. Religionen wollen den Frieden.
Warum sollte der Welt leiden? Das ist ja der Grund, der Buddha ist gekommen und hat das auch gesagt. Wir sind mächtig, wir können auch unsere eigenen Gedanken beobachten und ändern. Also diese Geist der Buddha auch in uns sehen und auch andere Entscheidungen treffen. Deswegen, also für mich, ohne Religion, die Welt hat auch keine Chance, also Frieden zu stellen, überhaupt nicht. Könnte auch jeder unterschiedlich sein, aber natürlich, dieser Dialog ist wichtig. Das geht hier gar nicht, wenn wir natürlich uns nicht verstehen und ich denke, oh, ist doch eigentlich ganz toll, was sie sagt jetzt hier gegenüber. Und es ist so ähnlich wie der Buddhismus. Also man kann das natürlich auch so sehen.
Die Geschichte des Missionierens ist eine Geschichte von Kriegen, muss man sagen. Haben Sie jemals jemandem geraten, sich eurem Glauben anzuschließen?
Oh Gott, nein. Also Missionieren ist tabu für mich. Also vor allem, ich bin eine Person, die im interreligiösen Dialog aktiv ist und ich bin der Überzeugung, jede Person ist im Zustand, den Weg für sich zu finden. Und wenn er sie in der Hinsicht glücklich ist in diesem Weg, dann soll sie er bitte dort bleiben. Aber das Wichtige ist für mich, nicht zu missionieren, sondern dass wir uns gegenseitig wertschätzen und respektieren und sagen, so wie du lebst, ist okay, so wie ich lebe, ist okay. Also deine Religion für dich, meine Religion für mich, da gibt's auch so einen Vers im Koran und deswegen... Also nee, missionieren, da habe ich nichts am Hut.
Sarah, Sie haben ja auch davon gesprochen, wie viel Hilfe, wie viel Lebenshilfe Religion oder der Buddhismus auch für Sie war.
Ich auf jeden Fall, ich würde es aber nicht als missionieren nennen. Vulnerable, wenn man sich verletzlich ist. Für mich ist es sehr wichtig, auf so eine tiefe Ebene zu kommen mit Menschen, wenn ich mit dem Dialog habe. Sie können nur von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Und natürlich habe ich sehr viel Erfahrung gemacht mit dem Buddhismus, wo ich dann sehr gerne erzähle davon. Ich würde natürlich nie jemanden unter Druck sitzen und sagen, so und so, jetzt musst du jeden Tag das machen und so. Man kann es machen. Das ist ja ein Angebot. Und das ist das Schönste an Religion. Es ist hier umsonst, das ist da und man braucht nicht so viel zu erzählen. Namyoho Renge Kyo bedeutet, ich widme mich, in die Einklang zu kommen für meine eigene Ursache und Wirkung. Und das bezieht sich dann natürlich auf sich selbst für die Gesellschaft.
Die letzte Frage richtet sich auf die Zukunft. In Ihren beiden Glaubensrichtungen ist Gemeinschaft total wichtig. Welche Hoffnungen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Mein Wunsch ist, dass wir mehr ins Gespräch kommen können, dass wir mehr Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten sprechen. Und wenn wir Unterschiede haben, die aushalten können, überhaupt das ertragen zu können, dass wir auch unterschiedliche Meinungen haben können. Und wir haben auch öfters die Erfahrung gemacht, dass der interreligiöse Dialog hier in der Hinsicht viel leichter funktioniert als der innerreligiöse Dialog. Und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Verständigung und mehr Offenheit.
Ich kann es nur anschließen, weil ich finde, das ist das wichtigste Punkt, dass man Dialog hat und fängt, also gerade was wir machen, finde ich ganz ehrlich, das Beste, was wir machen können über Glauben. Einfach reden und sagen, das gibt's auch ganz viel verschiedene Wege und wir sind hier alle da und offen und wir können reden. Wir sind eigentlich alle ähnlich.
Ja, wir sind Menschen.
Wir sind hier Menschen, genau. Und wollen auch natürlich Frieden und glücklich sein. Das ist hier, glaube ich, für alle Religionen den ganzen Sinn.
Anne-Kathrin Ruhoser hat mit der Buddhistin Sarah Greta und der Muslima Kübra Daykilic gesprochen. Der Film Was glaubst du, in dem sie und drei andere junge Leute genau darüber reden, was sie glauben, gibt es heute im RBB-Fernsehen um 18:40 Uhr zu sehen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Süd ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin Lichterfelde der Straßen zu Kommandantenstraße und Berner Straße ist zwischen Steinecker und Murtener Straße mit Einschränkungen befahrbar bis Mitte Mai. Eine Baustellenampel regelt dort den Verkehr. Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße werden Leitungsarbeiten durchgeführt. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Totenhagen-Straße auf zwei Spuren verengt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur eine Spur frei. Links abbiegen ist nicht möglich. Bei der S-Bahn Berlin fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Bei der S3 zwischen Erkner und Rahnsdorf, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und bei der Ringbahn zwischen Halensee und Westend. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der EU im Zollstreit einigen wird. Er empfing im Weißen Haus die italienische Ministerpräsidentin Meloni. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Aus Washington Carsten Kühntop.
Selbstverständlich werde es ein Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union geben, sagte Trump. Das werde noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause sein. Da sei er sich zu 100% sicher. Die Pause endet am 8. Juli. Giorgia Meloni zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, zu einem Handelsvertrag zu kommen. Meloni sagte zu, dass Italien mehr Flüssigerdgas aus den USA einführen wird.
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau und wollen weniger investieren als im vergangenen Jahr. Im Herbst 2024 lag der Anteil mit 40% allerdings höher. Christen in aller Welt laden heute zu Karfreitagsprozessionen ein. Umzüge gibt es auch in Berlin und Brandenburg. In Jerusalem tragen Gläubige bei einer Prozession auf der Via Dolorosa Kreuze aus Holz. Wegen des Kriegs im Gazastreifen sind die Feierlichkeiten aber eingeschränkt. Aus Jerusalem Jan-Christoph Kitzler.
Viele Christen, die nicht als Pilger kommen, sondern im Heiligen Land leben, sind Palästinenser. Und etliche, die im besetzten Westjordanland leben, bekommen von Israel keine Erlaubnis, die heiligen Stätten in Jerusalem zu besuchen. Eine gemeinsame Botschaft haben die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen im Heiligen Land gestern veröffentlicht. Sie fordern alle Menschen guten Willens auf, sich für ein Ende von Krieg und Zerstörung sowie für Frieden einzusetzen, im Heiligen Land und in anderen Teilen der Welt.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt hat, herrscht im gesamten Land nur noch Gefahrenstufe 2. Damit könnten die meisten geplanten Feuer stattfinden. Lediglich im Spree-Neiße-Kreis bleibe es bei Gefahrenstufe 3, was aber keinen Einfluss auf die Veranstaltungen habe. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin haben das erste Spiel der Finalserie gegen Köln 5:1 gewonnen. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam Wetzlar 32:28 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute dicht bewölkt, aber nur vereinzelt Schauer. An Oder und Neiße anfangs noch freundlich. Maximal 20, in Berlin bis 16 Grad. Zurzeit in Berlin-Tempelhof 13 und in Fürstenwalde 14 Grad. Schwacher Wind aus West bis Südwest. Morgen abziehende Wolken mit Regen, im Verlauf Sonne und Wolken im Wechsel bei 15 bis 17 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Spezial.
Vom Dunkel ans Licht ist das Thema heute im RBB 24 Inforadio. Herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde hören wir, wie Menschen nach einer Katastrophe oder einem persönlichen Schicksalsschlag die Kraft für einen Neuanfang finden. Zunächst nimmt uns unsere ARD-Korrespondentin Maria Fedorova mit in die Ukraine, an die russische Grenze. Dort ist allerdings die Katastrophe keineswegs überstanden, im Gegenteil. Das Gebiet liegt in einer aktiven Kampfzone. Der Krieg ist hier allgegenwärtig. Wer nicht weggezogen ist, versucht, die zerstörte Wohnung notdürftig zu flicken und die Stadt am Leben zu halten.
Der blaue Himmel und die strahlende Sonne bilden einen seltsamen Kontrast zu den zerstörten Fassaden. Der kleine Ort Semenivka im Nordosten der Ukraine. Vor dem Krieg lebten hier rund 8000 Menschen. Nur ein schmaler Waldstreifen trennt ihn von der russischen Grenze. Ein Leben wie auf einem Pulverfass, erzählt Bürgermeister Sergej Dedenko. Normalerweise kommt zuerst der Beschuss und dann, wenn überhaupt, können wir Alarm auslösen. Wenn Russland von der Grenze aus feuert, gibt es keine Vorwarnung. Auch für uns keine Zeit, die Menschen zu warnen. Das ist das Schlimmste. Wir sind nie sicher. Sergej Dedenko geht über den zentralen Platz zu seinem Büro im Verwaltungsgebäude oder dem, was davon übrig ist. Die oberen Stockwerke sind komplett zerstört, die Fenster im Erdgeschoss mit Spannplatten vernagelt. Sehen Sie hier auf dem Platz diese Einschläge? Das waren Shahed-Drohnen. Andere kamen von Granaten. Alle Arten von Munition, die in diesem Krieg fliegen, sind schon mal hier gelandet. Das Rathaus lebt irgendwie. Der Betrieb geht weiter. An einen Wiederaufbau im großen Stil ist aber nicht zu denken. Zu groß ist das Risiko, dass alles morgen wieder zunichte gemacht wird. Im März kam der nächste Schlag. Semenivka gilt nun offiziell als aktive Kampfzone. Das bedeutet, keine staatlichen Mittel für Reparaturen. Auch Hilfsorganisationen halten Abstand. Zu unsicher ist die Lage für viele Freiwillige, die in der Ukraine beim Wiederaufbau helfen. Was bleibt, sind internationale Spenden für Baumaterialien.
8.36 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A2, Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Cieza liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.
Was bleibt, sind internationale Spenden für Baumaterialien. So versuchen die Menschen, ihre Stadt notdürftig zu flicken. Spannplatten, Planen und Zementplatten. In Semenivka zählen sie inzwischen zum täglichen Bedarf. Nicht weniger wichtig als Brot oder Trinkwasser. Hier ist die ganze Stapel Dachplatten. Diese Woche verteilen wir sie. Wenn etwas passiert, bildet sich hier sofort eine lange Schlange. Manche kommen mit dem Auto, andere bekommen das Material nach Hause gebracht. Irgendwie müssen wir weitermachen. Nur wenige Fahrminuten entfernt, vor einem mehrstöckigen Wohnblock, versammelt sich eine kleine Gruppe Nachbarinnen und Nachbarn. Man kennt sich, hilft sich gegenseitig. Raisa Usova lebt hier mit ihrem Ehemann. Ihre Kinder wohnen in der Nachbarstraße. Sie bietet hinein, geht voraus durch das Treppenhaus in den ersten Stock. Das Fenster ist rausgeflogen. Ohne Taschenlampe sieht man nichts. Wir haben dann eine Plane geholt und es selbst abgedeckt. Die Zweizimmerwohnung liegt im Halbdunkel. Auch hier dämpfen Planen aus Plastik das Sonnenlicht. Anfang Januar, es war schon spät, da kam der Einschlag. Die Druckwelle ließ die Fenster bersten. Das Fenster, die Vorhänge, die Zimmerpflanzen, alles ist auf uns geflogen. Wir hatten solche Angst. Selbst der Balkon auf der anderen Seite der Wohnung ist kaputt. Eine Kommission kam dann vorbei und nahm die Schäden auf. Die Familie hat einen Antrag auf Entschädigung gestellt. So wie es derzeit viele tun. Ein Jahr nach Beginn der Großinvasion hatte der Staat ein digitales Hilfsprogramm ins Leben gerufen. Fotos der Schäden hochladen, Antrag einreichen und auf eine Zahlung warten. Vor Ort prüfen eigens eingesetzte Teams die Angaben. Nur, die Mittel sind begrenzt, die Voraussetzungen streng. Für uns gibt es vorerst kein Geld. Wir gelten jetzt als aktive Kampfzone. Aber das ist unsere Wohnung, unser Eigentum. Ich will hier nicht weg, vor allem mit unserer Rente. Woanders wartet auch niemand auf uns. So wie Raisa denken immer weniger. Familien ziehen weg, zurückbleiben vor allem die Älteren. Ich kenne Leute, die erst aus kleineren Dörfern hierher gezogen sind, weil es sicherer war. Jetzt sind sie auch weg, haben sich ein Haus woanders gekauft. Da ist es ruhiger. Nur verständlich, reagiert Bürgermeister Sergej Dedenko.
Sein Ton ist ruhig, sachlich. Um Menschen mit zerstörten Häusern unterzubringen, lässt die Stadt kleine Modulhäuser aufstellen, finanziert durch Spenden. Es ist ein Provisorium, mehr nicht. Oft bekommen die Menschen dann ein Zertifikat, eine Art Gutschein, mit dem man sich anderswo in der Ukraine eine Wohnung kaufen kann. Ein notwendiger Schritt. Für Semenivka bedeutet es aber auch Verlust. Viele unserer Leute haben so ein Zertifikat bekommen und sind weggezogen. Und meistens kommen sie nicht zurück. Wenn man sich woanders etwas aufbaut, bleibt man auch dort. Für uns ist das ein Nachteil. Wir verlieren unsere Menschen. Die Zukunft einer Gemeinde, das sind aber die Menschen. Ich wünsche mir, dass sie zurückkehren. Aber dafür müssen wir wieder aufbauen. Ideen hat er viele, sagt Sehi Dedenko. Aber vorerst nur auf dem Papier. Das Einzige, was momentan in Semenivka tatsächlich entsteht, sind kleine Schutzräume aus Beton, auf Gehwegen zwischen Wohnhäusern. Keller sind zu weit weg, wenn die Angriffe ohne Vorwarnung kommen. Krankenhäuser, Schulen, Kulturzentren, Wohnungen, das alles, sagte Denko, wird warten müssen, bis der Krieg vorbei ist.
ARD-Korrespondentin Maria Fedorova aus der Ukraine über Träume vom Wiederaufbau. Zerstörungen anderer Art hat Jörg Meirer vor knapp 4 Jahren mitten in Deutschland erlebt. Er ist katholischer Pfarrer der Kirchengemeinde Bad Neuenahr Ahrweiler. Diese Orte wurden im Juli 2021 von einer unerwarteten gewaltigen Flut überschwemmt, zum Teil weggerissen, an der Ahr starben über 130 Menschen. Wie bestimmt die Flut das Leben dort bis heute? Darüber habe ich mich mit Jörg Meirer unterhalten. Zunächst habe ich ihn gefragt, was ihm vom 15. Juli 2021 und den Tagen danach im Gedächtnis geblieben ist.
Also auch wenn das jetzt schon 4 Jahre her ist, erinnere ich mich noch sehr lebhaft an den ersten Morgen, als die Sonne aufging und ich den Blick nach draußen werfen konnte und die unglaublichen Schlammmassen gesehen habe. Das Durcheinander aus dem Fenster auf dem Marktplatz, Autos quergelegen, Mülltonnen drumherum, erste Menschen, auch Feuerwehrmenschen, die gucken, wie die Situation ist und was man tun kann. Und der Geruch ist deutlich im Gedächtnis. Ich rieche das noch. Den Diesel, das Benzin, den Modder, den Schlamm. Es gab ja nichts mehr am 15. und 16. Juli, was so war, wie es am 14. noch war.
Wie sieht es heute dort aus? Was ist noch vielleicht kaputt oder was ist neu aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das Ahrtal ist die größte Baustelle der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt, glaube ich, keine Orte, an denen so viel gebaut und gebaggert und geschafft wird, wie hier bei uns im Tal. Wir müssen sich ja die Strecke ungefähr auf 40 Kilometer vorstellen, die durchgängig zerstört war, ein enges Tal. Und dort sind überall jetzt die Bauarbeiten im Gange. Und zwar jetzt, weil die Projekte alle durch sind, vor allem die großen kommunalen Projekte, Straßenbau, Eisenbahn nicht zu vergessen. Die Deutsche Bahn baut unglaublich hier bei uns. Es müssen Brücken nochmal wieder installiert werden. Wir haben insgesamt 80 Brücken verloren. Jeder einzelne ist ein Riesenbauwerk. Da wird jetzt überall dran gearbeitet und das wird auch die nächsten Jahre noch sein, sodass es viel Aufbau gibt, aber auch viel Geduld uns allen abverlangt, wenn wir mal wieder nicht wissen, wie wir von A nach B kommen.
Haben die meisten Menschen versucht, ihre Häuser wieder genau so aufzubauen, wie sie waren? Oder anders gesagt, gab und gibt es den Wunsch, dass alles wieder so sein möge wie früher? Oder gibt es da auch so eine Art Neuanfang?
Was den Aufbau angeht, gibt es, glaube ich, alles. Es gibt diejenigen, die es wieder so genau so gemacht haben, wie es vorher war, also die gleichen Möbel auch wieder bestellt haben, weil sie noch wussten, wo das war und dass es die noch tatsächlich gab. Es gibt natürlich auch die, die es jetzt besser machen wollen. Und ich glaube, vor allem die großen Projekte, die versuchen das auch. Auch wir in der Kirchengemeinde mit unseren insgesamt 22 gefluteten Immobilien versuchen, es besser zu machen, als es vorher war. Das bedeutet Veränderungen. Und Veränderungen sind in so einer Katastrophensituation immer auch schwierig, weil man einen Halt braucht. Und der liegt für viele Menschen eben in dem, wie es vorher war. Und dann jetzt nochmal was Neues zu machen, ist eine große Herausforderung.
Sie haben auf Ihrer Homepage Ihrer Gemeinde eine Seite, die heißt Flut und Zukunft. Und da haben Sie ein Zitat eingestellt. Das heißt, lasst uns das Ganze nicht wieder aufbauen. Das, was war, war gut, aber es kann doch besser werden. Das ist ein Zitat von Ihnen selbst. Warum haben Sie diesen Gedanken dorthin geschrieben?
Ja, weil ich das Wort Wiederaufbau eben auch schwierig finde. Das, was zerstört worden ist, ist natürlich alt und ist an vielen Stellen mit sehr viel Tradition verbunden. Aber wir können im 21. Jahrhundert viel nachhaltiger bauen. Wir können die Herausforderungen, die sich nicht nur für die Kirche, aber auch für uns stellen, jetzt nochmal anders beantworten. Und ich glaube, dass das auch an vielen Stellen notwendig ist. Die Anforderungen an Tourismus sind andere. Die Anforderungen an Energieversorgung sind andere. Wir brauchen andere Verkehrswege. Radwege sind sicher ein großes Thema bei uns im Tal. Da muss man nochmal anders und darf man nochmal anders schauen. Ganz losgelöst von der ganzen Frage des Hochwasserschutzes, die auch noch eine große Herausforderung ist.
Ihre Gemeinde selbst und die Kirchengebäude sind oder waren ja auch schwer betroffen von den Wassermassen. Welche Schäden sind denn da immer noch?
Wir haben 3 große Kirchen und 2 kleine, die geflutet waren. Eine kleine werden wir an Ostern wieder in Dienst nehmen können. Bei 2 der großen sind die Baustellen so weit, dass sie jetzt wirklich einen Schritt nach dem anderen kommen und in den nächsten Monaten da auch an eine Wiedereröffnung zu denken ist. Und von einer Kirche haben wir uns am Wochenende tatsächlich verabschieden müssen, weil wir sie weder finanziell es leisten können, den Aufbau zu stemmen, auch weil sie zu groß ist für die Gottesdienstgemeinden, die sie im Moment sich noch zusammenfinden, um Gottesdienst zu feiern.
Aber das ist unabhängig von der Flut wahrscheinlich, weil die Kirchengemeinden ohnehin Mitglieder verlieren, oder hat das auch damit zu tun?
Wir liegen im Trend in Deutschland. Die Kirchengemeinden verlieren überall Mitglieder und die Gottesdienstbesucher werden eben auch weniger. Und dann können wir es uns nicht mehr leisten, in ein Gebäude, von dem wir insgesamt zu viele haben, einen Millionenbetrag zu investieren, den wir nicht wirklich haben.
Wie sehr bestimmt die Flut eigentlich noch das Leben der Menschen im Ahrtal jetzt 4 Jahre danach?
Einerseits haben wir uns damit arrangiert, dass eine große Katastrophe uns heimgesucht hat. Auf der anderen Seite ist es eben täglich die Erinnerung daran. Und wenn ich an die Seelsorgsgespräche denke, die wir führen, seien es Taufgespräche, Kondolenzbesuche bei Angehörigen von Verstorbenen oder auch bei Ehegesprächen oder zwischen Tür und Angel, die Flut ist immer Thema, immer. Sie kommt immer, weil es eine so prägende Erfahrung ist für alle, dass wir da nicht drum herum gehen können. Das wird unser ganzes Leben lang in unser Leben hineingeschrieben sein. Und die Wunden, die das sind, die werden immer spürbar bleiben.
Das heißt auch eine gewisse Verunsicherung, oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich glaube, ganz viele Menschen haben in dieser Nacht ein Trauma erlebt, weil die Sicherheit, auf die man immer gebaut hat, sei es, dass das eigene Haus eben sicher ist oder dass die Energieversorgung da ist, dass medizinische Hilfe möglich ist, dass die Feuerwehr anrückt, dass Straßen da sind. All diese Sicherheiten sind weggebrochen in dieser Nacht. Und viele haben mit dem Tod gekämpft, manche ihn ja auch erlitten in dieser Nacht und damit Angehörige zurückgelassen. Diese traumatischen Erlebnisse müssen aufgearbeitet werden und das braucht Zeit. In der ersten Zeit des Aufbaus drängt man das beiseite. Das ist eine normale psychische Reaktion. Aber die Zeit wird jetzt gebraucht werden, dass Menschen sich dem Trauma stellen. Und das wird noch eine lange Zeit und eine lange Begleitung auch brauchen.
Sind eigentlich auch viele Menschen weggezogen oder ist das eher die Ausnahme?
Es sind in der ersten Zeit viele weggezogen. Die Zahl der Einwohner unserer Stadt, Bad Neuenahr-Ahrweiler, deutlich zurückgegangen. Von der Stadtverwaltung weiß ich, dass wir wieder auf der Zahl von vor der Flut sind. Aber ich kenne auch etliche, die gesagt haben, ich kann hier nicht mehr leben mit der Unsicherheit, dass das Wasser vielleicht nochmal wiederkommt. Wir suchen uns ein Haus, das nicht von einer Flutkatastrophe oder Hochwasser betroffen werden kann. Auch die gibt es. Mhm. Und es gibt Leute, die sind auch hier hingekommen, um nach der Flut auch wieder aufzubauen. Auch das gibt es.
Was hat sich geändert? Kann man sagen, es wurden jetzt bestimmte Konsequenzen gezogen oder Lehren aus dieser Flutkatastrophe?
Ganz große Konsequenzen müssen gezogen werden und die sind auch in der Planung, was den Hochwasserschutz betrifft. die Frage nach den persönlichen Konsequenzen, finde ich, ist eine ganz, ganz wesentliche. Die Frage, dass wir widerstandsfähiger werden gegen die Katastrophen und die Krisen, mit denen wir leben, ist eine große, große Herausforderung. Glaube ich, nicht nur für die Menschen im Ahrtal, sondern in unserer ganzen Gesellschaft. Wir erleben ja weltweite Krisen, die wir vor 10 Jahren noch nicht geahnt haben. Und wie bewältigen wir das? Was ist das, was mir in meinem Leben Stand, Sicherheit, Verbundenheit, Widerstandskraft gibt, dass ich meinen Alltag leben kann? Das ist eine große, große Sache, der sich jeder nochmal neu stellen muss. Wenn die Krise da ist, dann ist es eigentlich zu spät, dann müssen wir reagieren. Aber die Frage, was lässt mich durch eine Krise hindurchkommen? Wer sind die Menschen, die mich durchtragen? Was ist auch der Sinn meines Lebens? Da kommt für mich auch der Glaube nochmal hinein. Diese Fragen dürfen wir uns, glaube ich, auch jetzt überall stellen, wo die Welt unsicherer wird.
Und wo sehen Sie da Ihre Aufgabe? Wo können Sie die Menschen dabei unterstützen als Pfarrer und auch in Ihrer Gemeinde?
Ich sehe mich als Priester an der Seite der Menschen und will sehr viel mit tun, dass die Menschen ihren Lebensweg finden. Wir haben immer wieder Projekte initiiert, zum Beispiel Informationen zum Thema Trauma und wie kann ich meine persönliche Resilienz stärken. Da gibt es ein Online-Projekt. Wir sind dabei, Orte zu schaffen, die sicher sind. Das haben wir schon sehr früh angefangen, auch mit Kooperationspartnern, wo man sich versammeln kann, dass es ein Stück Normalität gibt für die, die so auch herausgerissen sind, dass es Begegnungsmöglichkeiten gibt und Orte des Erzählens ist ganz wichtig. Da sind wir immer wieder neu am Suchen und die richtigen Antworten am Finden. Und da bin ich froh, dass wir mit einem großen Team auch zusammenarbeiten und gute Kooperationspartner mit den Hilfswerken auch haben.
Auf Ihrer schon zitierten Homepage Ihrer Gemeinde gibt es die Rubrik Flut und Zukunft. Was bedeutet das?
Wir müssen unser Tal wieder aufbauen und wir haben die Chance, es zu tun. Und deshalb hat dieses Tal eine große Zukunft. Wir sind Menschen hier, die gewohnt sind, anzupacken, die zusammenzustehen, die auch von der rheinischen Lebensart eine gewisse Leichtigkeit mitbringen. Und diese Chance werden die allermeisten Menschen ergreifen. Und in Solidarität sind wir dabei, diesem Tal eine Zukunft zu geben, die für viele Generationen hoffentlich prägend sein wird, wo man sich hier wohlfühlen kann.
Das sagt der katholische Pfarrer Jörg Meirer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Neuanfang braucht es immer Kraft und Hoffnung. Woher nimmt man die nach einem persönlichen Schicksalsschlag, etwa wenn geliebte Menschen, Freunde oder Verwandte sich das Leben genommen haben? Oft kommt da auch noch die Schuldfrage hinzu, hätte ich den Suizid verhindern können? Vor 21 Jahren hat Thomas Klatt dazu 2 Betroffene befragt. Jetzt hat er sie wiedergesehen. Wie haben Sie in den mehr als 2 Jahrzehnten den Schock und Schmerz über den Selbstmord Ihrer Lieben bewältigt?
Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sowas in meinem Umfeld eigentlich nicht passieren könnte, weil jeder so aus dem Freundeskreis dieser Freundin, die sich das Leben genommen hat, einzelne Informationen hatte über ihren Zustand, es aber doch recht wenig Austausch gab, weil das einfach ein Thema ist, über das man nicht spricht. Einige, die wussten von vorangegangenen Suizidversuchen, es gab andere, die wussten von einem gewissen depressiven Zustand, aber dieses Mosaik, dieses Puzzle fügte sich nicht zusammen und deshalb gab es kein so eine Art gesamtalarmierendes Bild oder einfach die Erfahrung, wie man mit so einem Thema umgehen sollte.
Sagte der Werbefachmann Gerald Schirms im April 2004. Damals hatte sich eine enge Freundin kurz zuvor das Leben genommen. Wie sie sich das Leben nahm, darüber spricht er bis heute nicht. Nur, dass es am Anfang eine fast unerträgliche Trauer gab. Gerald Schirms hat sich Hilfe gesucht, erzählt er heute.
Ich habe Therapien gemacht. Klassische Psychotherapie über ein paar Sessions. Ich habe anschließend eine Atemtherapie gemacht.
Wichtig war ihm auch, einen festen Ort der Trauer zu haben.
Dass ich festgestellt habe, wie für mich der Friedhof zu einem Ort der Besinnung und der Erinnerung geworden ist. Und an dem Rhythmus, an der Frequenz des Friedhofsbesuchs konnte ich auch den Fortschritt und den Abstand zu dem Thema auch ablesen. Es wird jetzt weniger als 5 Jahre gewesen sein, aber es war auch nicht in den letzten 3 Jahren.
Natürlich spreche er mit seiner Familie und Freunden weiterhin über die Freundin, die sich damals das Leben nahm. Sie sei nicht vergessen.
Wenn es zur Erinnerung aus der Zeit kommt, dann tapsen wir auch nicht drum herum, sondern sprechen es direkt an. Das heißt, der Name fällt, die Erinnerungen an Ereignisse damals, was gemeinsam war, fällt. Damit kommen wir auch gut zurecht.
Aber der Schmerz, die Trauer, die würden sich ändern, sagt Gerald Schöms heute.
Der Suizid ist ganz lange her und das ist die gute Nachricht an alle, die durch ähnliche Erfahrungen gehen. Trauer, Verlust, Tod ist ja immer die Frage, wann hört der Schmerz auf? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass er tatsächlich nach einiger Zeit aufhört.
Vor mehr als 20 Jahren nahm sich auch der Bruder von Diana Doko das Leben. Damals sagte sie:
Die Leute wussten einfach nicht, wie sie mit dem Thema umgehen und haben mich wirklich gemieden. Nicht, weil sie mich nicht mochten, sondern weil sie einfach nicht wussten, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Und das hat mich sehr schockiert. Also, dass das so ein großes Tabuthema in der Gesellschaft ist. Bis zu dem Punkt, dass ich sogar einmal zu einer Freundin gesagt habe, mein Bruder ist an Krebs gestorben. Und das war schon, oh, das tut mir ja leid. Also das war so die Reaktion, aha, wenn man sagt, dass ein geliebter Mensch durch einen Unfall oder durch eine Krankheit stirbt, das ist viel leichter als durch Suizid.
Und das sei immer noch so, sagt sie heute, dass viele Menschen nicht gerne über Suizid reden. Es sei immer noch ein Tabu.
Das Gespräch ist vorbei, wenn ich das sage. Es gibt keine Nachfrage, so, oh, wie hat er sich das Leben genommen oder wann hat er sich das Leben genommen, was hat er für eine Erkrankung gehabt und so. Deswegen hatte ich das damals ja gesagt mit dem, ja, wenn man sagt, jemand ist an Krebs gestorben, dann wird halt gleich nachgefragt, wann ist das passiert, welche Art von Krebs, war er in Behandlung. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, meine Schwester, meine Mutter, mein Vater ist durch Suizid gestorben, dann sage ich natürlich auch mein Beileid, aber ich frage schon nach. Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Ist das plötzlich passiert? Also irgendwie, das interessiert mich.
Um dieser Sprachlosigkeit etwas entgegenzusetzen, haben Diana Doko und Gerald Schöms vor mehr als 20 Jahren den Verein Freunde fürs Leben gegründet. Auf der Webseite des Vereins gibt es Informationen, Hilfsangebote und Links zu einem Podcast mit Gesprächen rund um das Thema Depression und Suizid. Längst sind die Freunde fürs Leben auch bei YouTube, Instagram und TikTok präsent. Die hohen Abrufzahlen zeigten, dass der Bedarf nach Informationen weiterhin hoch sei, sagt Diana Doko. Die Arbeit im und für den Verein sei für sie Teil der Bewältigung ihrer eigenen Trauer über den Suizid ihres Bruders.
Ja, es ist eine Lebensaufgabe und sie macht mir aber auch Spaß. Nee, ohne aber. Sie macht mir Spaß, weil ich in den 21 Jahren so viele tolle, inspirierende und berührende Gespräche mit Menschen hatte. Das bereichert einen immer. Ich denke ja auch ganz oft so, das Thema muss doch irgendwann mal vorbei sein. Es hat sich doch auserzählt. Hat es nicht.
Nach all den persönlichen Erfahrungen gibt es da Ratschläge. Gerald Schöms.
Zunächst mal hoffe ich, dass der Suizid gar nicht erst passiert. Das heißt, dass man schon im Vorfeld sich informiert hat, vielleicht über Signale, die darauf hindeuten könnten. Dann im nächsten Schritt gibt es auch die Empfehlung, so etwas anzusprechen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Da ist das allgemeine Vorurteil, dann bringe ich den möglicherweise erst darauf. Aber niemand ist darauf gekommen, weil jemand ihn darauf angesprochen hat.
Wenn der Selbstmord aber dann doch stattgefunden hat, dann sollte man sich nicht einigeln, sondern Hilfe suchen.
Der Suizid gilt ja auch für die eigene Psyche als eine der schwersten Belastungen. Und immer, wenn man sich mit jemandem darüber unterhält, der diese Erfahrung auch schon mal gemacht hat, das heißt auch jemanden erfahren hat, erst dann hat man wirklich das Gefühl, dass das Gegenüber es wirklich empathisch nicht nur meint, sondern auch tatsächlich nachvollziehen kann. Die beste Strategie ist, darüber zu reden.
Darüber reden. Das hat Gerald Schöms geholfen. Und damit will er auch anderen helfen, deren Angehörige Suizid begangen haben. Thomas Klatt hat Gerald Schöms und Diana Doko nach über 20 Jahren wieder getroffen. Die Webseite ihres Vereins Freunde fürs Leben heißt frnd.de. Vom Dunkel ans Licht, darum geht es heute hier im rbb24 Inforadio. Alles nachzuhören auf inforadio.de oder der Inforadio-App. Danke fürs Interesse, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns derzeit keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Lichterfelde, Kommandantenstraße und Bernerstraße. Zwischen Steinecker und Murtener Straße Einschränkungen wegen Tiefbauarbeiten bis Mitte Mai. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Niederschöneweide auf der Köpenicker Landstraße werden Leitungsarbeiten durchgeführt. Bis Ende Juni ist die Fahrbahn stadtauswärts hinter der Minna-Totenhagen-Straße auf zwei Spuren verengt. In Tempelhof ist auf dem Tempelhofer Damm stadtauswärts vor der Albrechtstraße nur noch eine Spur frei. Das Linksabbiegen ist nicht möglich. Brandenburger 10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest 10 Minuten Stau. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump geht nach eigenen Worten davon aus, dass er sich mit der Europäischen Union im Zollstreit einigen wird. Er glaube zu 100% an einen Deal, sagte Trump bei einem gemeinsamen Auftritt mit Italiens Regierungschefin Meloni im Weißen Haus. Meloni äußerte sich ebenfalls optimistisch über eine Lösung. Sie nannte die USA einen verlässlichen Partner. Die Italienerin hatte sich im Zollstreit mit der EU als Vermittlerin angeboten. Die US-Streitkräfte haben einen von der Houthi-Miliz kontrollierten Ölhafen im Jemen zerstört. Dabei sind nach neuesten Angaben der Houthi mindestens 38 Menschen getötet worden. Aus Washington Samuel Jakisch.
Ziel dieses Angriffs im Jemen sei es nach US-Militärangaben gewesen, den Houthi-Kämpfern eine wichtige Einnahmequelle zu entziehen, indem über den Hafen kein Treibstoff mehr importiert werden könne. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen seit Beginn des Gaza-Krieges in Israel vor 1,5 Jahren regelmäßig Schiffe im Roten Meer mit Drohnen und Raketen an, nach eigenen Angaben aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland will dieses Jahr Stellen streichen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln hervor. Rund 35% planen demnach einen Beschäftigungsabbau. Im Herbst lag der Anteil mit 40% allerdings noch höher. Gabriele Intemann.
Die Lage hat sich verbessert, sie ist aber insgesamt schlecht, fasst das Institut die Ergebnisse zusammen. An der halbjährlichen Konjunkturumfrage beteiligten sich mehr als 2000 Firmen. Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten hohen Zölle waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Sie hätten das Exportklima aber bereits negativ beeinflusst, so das Institut der deutschen Wirtschaft.
Für die geplanten Osterfeuer in Brandenburg und Berlin sieht es nun doch ganz gut aus. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Engel dem RBB am Morgen gesagt hat, herrscht fast im gesamten Land nur noch Gefahrenstufe 2. Damit könnten die meisten geplanten Feuer stattfinden. Lediglich im Spree-Neiße-Kreis bleibe es bei Gefahrenstufe 3, was aber keinen Einfluss auf die Veranstaltungen habe. In der Fußball-Europa-League hat Eintracht Frankfurt den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team verlor das Rückspiel gegen Tottenham 0:1. Die Eisbären Berlin haben das erste Spiel der Finalserie gegen Köln 5:1 gewonnen.